In Ihrem Artikel beschreiben Sie ja, im Rausch des Positiven heißt der Artikel, dass es historische Momente gibt, die richtungsändernd für die Zukunft sind. Das sind sogenannte Bifurkationen oder Tiefenkrisen. Und genau in einer solchen Tiefenkrise befinden wir uns derzeit. Welche anderen vergleichbaren Ereignisse gab es denn in der jüngsten Vergangenheit?
Also wenn man mal die Krisen, ich sag mal, des letzten Jahrhunderts vergleicht, dann ist natürlich die große Zivilisationskrise des Zweiten Weltkrieges quasi so die Matrix, an der man das messen kann. Aber das hat natürlich eine völlig andere Bedeutung als jetzt die Corona-Krise. Der Zweite Weltkrieg hat ja keinen Stein auf dem anderen gelassen, wirklich. Also unsere Eltern und Großeltern sind mit einer Situation konfrontiert worden, die man ja ohne Trauma gar nicht überleben konnte. Und trotzdem haben sie sich quasi aus den Trümmern gewühlt und haben eine neue Welt angefangen. Und das war eben eine andere Welt als vorher. Ja, das ist eine deutlich andere. Das war nämlich im Grunde genommen dann eine westliche Konsumgesellschaft, die dort entstanden ist. Mit ganz anderen Wertesystemen, mit ganz anderen Verhaltensformen, mit einer anderen Kultur. Und was aber eben vergleichbar ist, nach meiner These, ist, dass eben die Welt sich tiefer verändert als jetzt nur in der Oberfläche. Wenn wir an die Finanzkrise vor 10 Jahren denken, das war ja ein relativ fernes Ereignis. Das hat Menschen ja nicht wirklich in ihrem Alltag betroffen. Aber jetzt wird unser ganzes Alltagsleben radikal verändert und dadurch machen wir völlig neue Erfahrungen. Und Erfahrung ist immer das, was Menschen auf andere Pfade führt, nicht? Also wir machen plötzlich die Erfahrung, dass vieles, was wir zu vermissen glaubten, irgendwie vielleicht gar nicht so toll war. Also dass wir ganz anders kommunizieren miteinander, dass wir, obwohl wir voneinander körperlich getrennt sind, uns viel näher kommen, dass eine ganze Menge Hektik weg ist. Und all diese Dinge sind, das führt eben zu einer Selbstveränderung und zu einer Selbstkonfrontation. Also Menschen werden plötzlich mit sich selbst konfrontiert. Man kann nicht einfach wegfahren und sich ins Getümmel stürzen oder in ein wildes Fußballspiel, wo man dann herumschreit. Und das sind eben Erfahrungen, millionenfach gemachte Erfahrungen, die ganz interessant sind. Und nach meiner Erfahrung schafft das fast so etwas manchmal wie eine Euphorie. Also das Hirn öffnet sich und man sagt, wir schaffen das, wir kriegen das irgendwie hin. Und diese Verblüffung, ja, da gibt es einen Stoff im Hirn, der das befördert, das ist das Dopamin, das ist quasi unsere Neugierdroge, unsere Lerndroge, unsere Zukunftssubstanz. Und damit, das wäre so meine These, verändert sich auch Gesellschaft in ihren Tiefen, in ihren Wertesystemen, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen. Das ist im Grunde genommen so die Grundthese, die ich vertrete.
In dem eben schon zitierten Artikel im Rausch des Positiven, die Welt nach Corona, beschreiben Sie ja auch eine Methode, die sogenannte Regnose. Wo kommt denn diese Regnose im Gegensatz zur Prognose denn her und warum eignet sich denn also eine Regnose Ihrer Meinung nach so gut, um eben auch zu erahnen, wie die Welt derzeit und auch nach Corona aussehen könnte?
Also es ist so, wenn wir in einer Situation, einer Krisenbedrohung in die Zukunft schauen, dann wird ja unsere Sicht nur von unseren Ängsten bestimmt. Also wir haben ja dann so ein Angsthirn und dann sehen wir nur riesige Probleme. Wir sehen immer so das Schlimmste, was auf uns zukommt. Ja? Alles bricht zusammen und Bürgerkrieg und wir werden dauerhaft arbeitslos oder solche Dinge. Und das verzerrt die Zukunft. Und die Regnose ist halt ein Gedankenspiel, das ist, wenn Sie so wollen, eine Mind-Wanderung. Also wir wandern quasi geistig in die Zukunft und setzen uns mal in ein Straßencafé, sagen wir in Erfurt oder sagen wir Venedig, am Ende September dieses Jahres. Ja? Und dann beobachten wir im Geiste, was passiert. Und wie verhalten sich die Leute? Wie laufen sie da rum? Gibt es Leben auf den Straßen? Gibt es wieder Flugzeuge? Und wenn man diese Übung macht, dann verlässt einen die Angst, weil man ja aus der Zukunft heraus in die Gegenwart zurückschaut. Und dann entsteht ein merkwürdiger Effekt, den wir auch als Beobachtung zweiter Ordnung verstehen können. Das heißt, wir beobachten uns beim Beobachten. Also wir schauen an, wie wir uns fühlen. Und dadurch enthüllen sich unsere inneren Zukunftsvorstellungen. Ja? Also wir merken plötzlich, dass wir ja von innen quasi von unseren Ängsten gesteuert sind. Und dann kommt eben oft bei vielen Menschen, mit denen ich diese Übung mache, eben kommen alternative Zukünfte zum Vorschein. Also es könnte ja auch sein, dass nicht alles zusammengebrochen ist, sondern dass die Menschen wieder fröhlich sind, auch vielleicht sogar auf eine andere Art und Weise. Dass sie auch, dass sie es geschafft haben gegen das Coronavirus, dass sie das auch stolz macht und dass dieser Stolz positive Veränderungen nach sich zieht. Dass wir vielleicht das, was wir in der Krise gelernt haben, sogar dann weiterführen, dass vielleicht Flugzeuge fliegen, aber nicht mehr so viele. Ne? Und das ist so quasi eine Fantasiereise, die ganz lehrreich sein kann eben, und die das, also das Problem bei der Prognose ist ja immer eine Glaubensfrage, nicht? Also wenn ein Zukunftsforscher in einer Krise eine Prognose macht, ich habe das schon oft erlebt, da wird er immer an den Rand gedrängt, ne? Weil in der Krise haben ja entweder die schreienden Alarmisten, die haben ja meistens das Sagen, also diejenigen, die das Schlimmste beschwören, ist ja die lauteste Stimme. Und wenn man dann sagt, Moment mal, das kann auch eine heilsame Erfahrung sein, da können auch ganz andere Aspekte dabei herauskommen, das wird dann nicht geglaubt. Aber im Grunde genommen können wir ja nur unserer eigenen Zukunftskonstruktion glauben, weil das tun wir ja sowieso nicht. Also und das ist eigentlich, im Prinzip ist es das, der Trick des Zukunftsforschers, Gehör zu finden auf eine andere Art und Weise, nämlich indem man die inneren Zukünfte der Menschen anspricht. Nicht? Also dass wir beobachten, was ist eigentlich an innerer Erwartung in uns. Und was wir erwarten, das steuert ja auch unsere Haltung und das macht ja auch Zukunft. Nicht? Das nennt sich dann die selbsterfüllende Prophezeiung. Im Privatleben kennen wir das ja. Also wenn wir glauben, dass unsere Liebe schief geht, dann geht die Liebe schief. Und das kann man eigentlich auf alles übertragen.
Eine Sache, die mich auch einfach unsicher macht, ist, dass ich gar nicht weiß, wie lange wird der jetzige Zustand sein. Also es ist alles so irgendwie ungreifbar. Wie wichtig ist es denn dann aber auch für Menschen, sich ein Szenario jetzt, egal ob Prognose oder Regnose, ausmalen zu können und auch einfach so einen Ankerpunkt zu haben, auch wenn vielleicht gar nicht eins zu eins dieses Szenario dann tatsächlich umgesetzt wird beziehungsweise sich realisiert.
Ja, das ist eben sehr wichtig, weil wir können das auch gar nicht vermeiden, weil wir haben ja so ein Zukunftshirn. Ja? Das ist ja das Menschliche an sich. Ne? Also wir schauen immer in die Zukunft und machen uns einen Reim. Aber wir schauen natürlich auch düster in die Zukunft, wenn wir selber düster sind. Also die Zukunft ist auch ein Spiegel, in dem wir uns immer selber spiegeln. Und der professionelle Prognostiker, also ein Zukunftsforscher, der sein Handwerk kann das natürlich ein bisschen, ich sag mal, neutraler. Also ich konnte auch schon vor 2 Wochen einigermaßen sagen, wohin das geht und wie lange das dauert. Das kann man heute am heutigen Tag schon sehr viel besser, weil das natürlich auch zum Teil berechenbare Systeme sind. Der Virus verhält sich wie eine mathematische Formel. Den kann man eigentlich ganz gut ausrechnen. Man kann da die Peaks ausrechnen. Wir wissen das alles. Aber das ist Zugang zu Wissen ist noch was anderes. Unser Kopf glaubt das ja dann nicht. Ne? Also, ich habe schon ein paar Mal versucht, wieder Prognosen jetzt zu machen. Aber dann haben die Leute gesagt, naja, das finden wir, glaube ich, das glauben wir gerade nicht so, weil wir haben jetzt Angst. Und das ist eben der Punkt. Aber kein Mensch kann gleichzeitig eigentlich lebendig sein, ohne eine Vision von sich. Also wenn wir unsere Vision verlieren, dann werden wir ja alt. Dann sterben wir eigentlich früher, bevor wir schon tot sind. Wenn wir nicht eine Vorstellung von uns selbst haben, wie wir uns in Zukunft bewegen werden, in die Zukunft bewegen werden, dann wird unser Leben so flach. Ne? Das ist so. Und Menschen, die verbittern, und die werden dann ja oft leicht wütend. Das ist ja übrigens auch der Hintergrund des Populismus. Das sind ja oft Menschen, die nicht an Zukunft glauben und die ganz stark von ihren Ängsten gesteuert sind, die dann den populistischen Versprechungen nachrennen. Das ist ja immer auch eine Vermeidungsangst, nicht? Also Populismen setzen ja oft darauf, dass man alles Mögliche vermeiden muss und absichern muss. Und das ist eben die innere Zukunftspsychologie ein bisschen zu kennen, ist dabei ganz, ganz wichtig. Ja? Und das andere ist Handwerk. Also man muss eben verstehen, in welchen Systemen verläuft sowas, was ist ein Virus, wie reproduziert er sich, wie wirken die Maßnahmen dagegen. Ja, das kann man dann schon ganz gut voraussagen. Also wenn wir so aus heutiger Sicht sehen, dann kann man sagen, wir werden noch in Deutschland, wird es sicherlich noch 3-4 Wochen diesen Einschluss geben und dann wird es langsam wieder aufgehen und dann wird man experimentieren müssen damit, dass man Fabriken wieder betreiben kann und öffentliche Verkehrsmittel ohne sich anzustecken. Da gibt es dann verschiedene Szenarien, die man durchspielen kann. Und also auf lange Sicht ist die Zukunft dann auch wieder leichter, nicht? Weil in einem Jahr oder spätestens anderthalb Jahren werden wir das Virus natürlich besiegt haben. Weil wir dann entweder alle immun geworden sind oder weil es Wirkstoffe oder Impfstoffe gibt. Die Frage ist nur, was bleibt dann von dieser Erfahrung? Ja? Also wenn so ein Virus uns so überfallen kann, heißt das natürlich, dass es auch noch andere Viren gibt. Und deshalb wird sich natürlich die gesamte Kultur ein bisschen verändern.
Das sieht man ja zum Beispiel jetzt auch einfach schon im Umgang von einigen asiatischen Staaten, die ja eben auch schon andere SARS-Krisen zum Beispiel hatten und einfach daraus ja jetzt auch gewisserweise gestärkt sozusagen hervorgegangen sind, indem sie einfach viel besser darauf vorbereitet sind. In ihrem Text und in diesem Zukunftsszenario weisen Sie ja auch auf positive Aspekte hin, die eben langfristig sich verändern könnten, beziehungsweise einen langfristigen Einfluss haben könnten. Zum Beispiel schreiben Sie, dass eben auch eine positive Veränderung eintreten könnte, dass eben dieses Social Distancing dazu führt, dass Bindungen fester werden und wir aber auch gleichzeitig nachhaltiger, solidarischer miteinander umgehen. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber vergiss das nicht, genau diejenigen Menschen, die aber eben genau jetzt auf den Kontakt angewiesen sind und eben dieses Social Distancing nicht als etwas betrachten, wo sie vielleicht dann in 2 Wochen sagen können, ach naja, ich habe ja trotzdem, oder in 4 Wochen sagen können, ich habe ja trotzdem irgendwie Menschen, die sich solidarisch für mich einsetzen, sondern die jetzt halt einfach davon betroffen sind, fallen die da nicht hinten runter in dieser Regnose?
Also vielleicht erfahren die ja auch, dass sich jemand um sie kümmert. Also das ist natürlich ist jede Krise auch, hat damit auch etwas zu tun, dass Schlimmes passiert, sonst wäre es ja keine Krise. Es sterben Menschen und gleichzeitig erleben wir aber auch, dass wir uns ganz anders neu bemühen, alle miteinander. Und natürlich alle zunächst mal die an der Front stehen, wenn man so will, die Krankenschwestern, die Ärzte, die Krankenhausbetreiber und dass die eine neue Aufmerksamkeit bekommen. Weil sie, also es gibt ja, jede Krise macht ja auch neue Helden und das heißt neue Aufmerksamkeiten. Und die Krise ist auch erbarmungslos, die macht nämlich die Missstände deutlich. Und einer der größten Missstände in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft ist die Einsamkeit. Und das tut weh, dass man das sieht. Das möchte man vielleicht gar nicht wahrhaben. Aber ich glaube auch, dass die schwachen Mitglieder der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt alle nur negative Erfahrungen machen. Das ist es ja. Also das setzt ja auch einen Veränderungsreiz frei, wo Menschen sagen, wir müssen jetzt was füreinander tun. Jetzt ist es soweit. Das ist ja diese Energie, von der ich spreche, diese Corona-Energie, die da freigesetzt wird. Also ich glaube nicht, dass ich sie vergesse und dass wir sie vergessen sollten. Ich glaube, dass es vielmehr fatal wäre, wenn wir jetzt quasi nur in Starre verfallen würden, weil es Menschen gibt, denen es in dieser Krise schlecht geht. Das ist ohne Zweifel so, aber ich glaube, dass unsere aller Aufgabe ist, eben etwas zu tun und auch Mut zu machen. Ja, das ist ja auch gerade die Aufgabe des Zukunftsforschers. Wenn ich mich jetzt noch hinstellen würde und sagen, das ist aber schlimm, dass es Menschen gibt, dann würde ich mich vielleicht empathisch zeigen, aber das würde auch nicht viel helfen. Und deshalb denke ich schon, dass wir auch eine Erfahrung von gesellschaftlicher Solidarität über weite Strecken machen. Vielleicht nicht immer und überall, aber wir haben die Chance dazu. Und Chancen sind dazu, dass man sie ergreift.
Nichtsdestotrotz wird ja auch derzeit diskutiert, wie nachhaltig vielleicht auch einfach gerade Einschränkungen von irgendwelchen Freiheiten nachwirken können, inwiefern jetzt zum Beispiel auch Ideen wie Nutzung von Handydaten vielleicht auch Tür und Tor öffnet für Datenmissbrauch. Aber auch, wenn ich mir anschaue, wie die europäische Solidarität und zum Beispiel die europäische Flüchtlingspolitik aussieht, dann sieht man ja eigentlich eher, das wird jetzt gerade nicht in eine positive Richtung, wird da irgendwie Kraft gemeinsam gebündelt, sondern es wird eher sich abgeschottet, nationalstaatlich irgendwie gedacht. Also es gibt ja auch eindeutige Entwicklungen, die eher in ein negatives Szenario nach sich ziehen würden.
Ja, so ist es. Aber was sollen wir damit jetzt tun? Also wir können nicht alle Probleme der Welt gleichzeitig lösen. Und die Flüchtlingskrise ist ungelöst. Sie wird aber auch immer ungelöst bleiben in der einen oder anderen Form, weil das eine Herausforderung ist, die gigantisch ist und die, ja, wo die Lösungen eben auch einfach nicht so einfach sind. Aber ich glaube erstmal nicht, dass es dadurch, dass wir jetzt auch mal Grenzen schließen, schlimmer wird, weil es, die Grenzen werden ja nicht geschlossen so sehr, weil man sich gegen den anderen abschließen will. Und die Handys werden ja plötzlich eben nicht mehr benutzt, um jemanden zu überwachen. Also es ist ja vielleicht auch der Fall, dass wir ein bisschen durch unsere Paranoia in die Irre getrieben werden. Wir haben ja immer noch, und das hat etwas in der Tat mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und des Hitlerfaschismus zu tun, wir haben immer Angst, dass Technologie zu missbraucht wird für Kontrolle und Unterdrückung. Jetzt erleben wir aber, dass wir selber plötzlich Technologien auch anders entdecken als in dieser Selbstunterdrückung, die wir vorher hatten. Wir haben ja früher jeden Scheiß auch gefressen, der aus dem Internet kam. Und jetzt nutzen wir eigentlich die digitale Technologie, um uns zu verbinden. Übrigens auch, also die Kommunikationsformen zum Beispiel in Pflegeheime, die gehen heute mit iPads. Oder die Schulen, die nicht mehr laufen können, werden heute digitalisiert. Daran sieht man eben, dass in dieser Technologie auch ein positiver menschlicher Aspekt drin liegt, den wir vielleicht nicht genügend erschlossen hatten und den wir uns vielleicht ein bisschen bewusster machen sollen. Und ich glaube, in diesem konstruktiven Denken kommen wir doch ein bisschen weiter, dass wir fragen, was setzt diese Krise frei? Nicht nur, welche Gefahren setzt sie uns aus? Ja? Also natürlich kann man jetzt davon ausgehen, dass Frau Merkel und der Staat uns jetzt mit Handys überwachen wollen, weil sie danach uns in eine Corona-Diktatur führen wollen. Das ist eine typische Verschwörungsfantasie, die nur aus einem etwas schwierigen Hirn stammen kann. Ich erlebe was anderes. Ich erlebe, dass man sowas vielleicht eben auch umdreht und sagt, okay, wir nutzen als Gesellschaft diese Technologie, um uns gesund zu halten und das Tracing zu verbessern, was der Seuche dient. Und wir gehen mal nicht davon aus, dass danach die Bösen an die Macht kommen und uns unterdrücken. Das wäre doch einfach mal sowas wie ein gesunder Menschenverstand. Und ich glaube, dass so eine Krise auch ein bisschen freisetzt, dass wir uns mal auf eine andere Art und Weise mit unseren neurotischen Ängsten auseinandersetzen. Ja, wir sind ja auch paranoid in vielerlei Hinsicht, und paranoide Denkmuster führen nicht unbedingt in die Verbesserung. Also das möchte ich mal so dazu sagen, das ist immer, sobald irgendetwas mal benutzt wird und positiv benutzt wird, kommt garantiert einer und sagt, ja, aber das ist Faschismus. Und das ist eine gefährliche Logik. Ja? Das ist nämlich eine angstpopulistische Logik, die ich nicht sehr konstruktiv finde.
Wie Sie merken, ich selber tue mich auch immer ein bisschen schwer damit. Sicherlich sehe ich auch immer so das Gute, was auch hier gerade derzeit passiert, und renne nicht total panisch und paranoid durch die Gegend. Aber ich habe doch irgendwie so ein bisschen einen kritischen Blick drauf. Kann man denn das irgendwie auch, lernen klingt so ein bisschen doof, als würde man einfach eine Formel haben, aber wie kann man denn da vielleicht auch einen gesünderen Umgang damit sich aneignen?
Das geht nur durch Erfahrung. Ja, das hat keinen Sinn, das argumentativ irgendwie, also du musst anders denken, das hat keinen Sinn. Ich glaube, wir machen auch Vertrauenserfahrungen momentan. Also ich wohne hier in Österreich und ich kann einfach sagen, für mich, so kritisch ich die Regierung auch immer mal betrachte, ich finde, dass sie es richtig macht. Sie kommuniziert öffentlich, sie kommuniziert in der Tat auch oft negativ, weil das auch sinnvoll ist. Ja? Also es ist auch sinnvoll, an dem Punkt ein bisschen Angst zu machen, damit die Leute ihr Verhalten verändern. Und ich habe Vertrauen, dass wir danach, wenn es geht, wieder zu demokratischen Verhaltensformen ganz und gar zurückkehren. Ich habe Vertrauen, dass mir die Freiheit beschnitten wird im Sinne von einer höheren Freiheit, nämlich einer zukünftigen Freiheit vor dem Virus. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung an die Welt geht und dann auch seine Erfahrungen einmal wirken lässt auf sich, dann verwandelt man sich selbst. Und Vertrauen ist, glaube ich, eine unglaubliche Zukunftskraft. Wir brauchen ja Vertrauen auch mit unseren Mitmenschen. Wenn wir denen dauernd nur vertrauen, wenn wir ihnen dauernd nur auf den Kopf hauen und ihnen Bösestes unterstellen, dann ist das, glaube ich, schwierig. Und dann kommt das als Echo auch immer zurück. Ja? Also das gibt dann so ein Echosystem des Misstrauens, wie wir es ja erleben, auch in den öffentlichen Debatten. Und deshalb ist die Krise heilend, weil sie uns auch ein bisschen darauf verweist, dass unsere Ängste vielleicht doch ein bisschen daneben sind. Ne? Das ist so, die Krise ist auch so ein Lehrmeister. Und wenn es gut kommt, werden wir auch nicht mehr in Zukunft dann irgendwie jedem Troll und jedem Shitstorm zuhören und jeder Überangst, weil daran ja auch was, ja, etwas nicht so Gesundes liegt. Das hoffe ich jedenfalls. Und wir erleben ja jetzt, dass wir auch anders uns im öffentlichen Raum bewegen. Also die Angstmacher und Scharfmacher, die haben ja auch nicht, die sind zwar immer noch da, aber die haben einfach keinen großen Aufmerksamkeitswert mehr, weil in so einer Situation sucht die Gesellschaft ja nach Konsens, nach Vertrauen, nach Gemeinschaft wieder. Und auch das finde ich eben heilsam.